You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 9. Dezember 2021. JournalistInnen und PressevertreterInnen werden auf Corona-Demos immer wieder bedroht. In den letzten Tagen hat es auf nicht genehmigten Kundgebungen einige Übergriffe auf JournalistInnen gegeben. Darüber haben wir mit dem Verdi-Experten Jörg Reichel gesprochen. Außerdem berichten wir heute über eine Sammelabschiebung, die Ende November stattgefunden hat. Trotz Corona-Pandemie wurden 32 Menschen nach Nigeria abgeschoben. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's. Die AfD erhält den Vorsitz des Innenausschusses im Deutschen Bundestag. Wie die Süddeutsche Zeitung Anfang dieser Woche berichtet, einigten sich die parlamentarischen GeschäftsführerInnen des Bundestages darauf, dass die AfD die Vorsitze im Innen-, Gesundheits- und Entwicklungsausschuss stellen soll. Der Innenausschuss beschäftigt sich unter anderem mit den Sicherheitsbehörden des Staates sowie mit dem Kampf gegen Rechtsextremismus. Die Vorsitze der Ausschüsse können die Fraktionen selbst wählen. Dabei wird nach der Größe der jeweiligen Fraktion gegangen. Vor der AfD waren noch CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP am Zug. Keine dieser Fraktionen entschied sich für den Vorsitz des Innenausschusses. Die CSU und die Linke zeigten sich empört über die Vergabe des Vorsitzes. Die Abgeordneten nannten die Amtsvergabe einen sicherheitspolitischen Skandal. In Sachen Gesundheitspolitik plant die AfD, juristisch gegen die Impfpflicht für Pflegekräfte vorzugehen. In Berlin wurde am Montag der Prozess wegen schweren Hausfriedensbruch gegen Julian W. eingestellt. Das berichtet die Nachrichtenplattform Neues Deutschland. Die Anklage wird gegen eine Auflage von 360 Sozialstunden fallen gelassen. Julian W. war im Oktober 2020 an der Besetzung des Hauses in der Habersaatstraße 46 in Berlin-Mitte beteiligt. Wohnungslose und AktivistInnen hatten das Gebäude besetzt, um Schutz vor dem Corona-Winter zu suchen. Nach wenigen Stunden wurde es jedoch von der Polizei geräumt. Das Bezirksamt von Berlin-Mitte will die Gebäude als schützenswerten Wohnraum erhalten und befindet sich seit mehreren Jahren mit den Eigentümern im Rechtsstreit. Die Eigentümer wollen die Häuser abreißen, um teurere Apartments zu bauen. Seit Beginn des Rechtsstreites 2018 stehen fast alle Wohnungen leer. In mehreren Städten Sachsen-Anhalts gab es am Montag wieder Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, so auch in Halle. Die Nachrichtenplattform Du bist Halle berichtet von mehr als 600 Menschen, die an einem Umzug durch die Stadt teilnahmen. Dieser wurde von der rechtsoffenen Bewegung Halle organisiert. Weder Abstandsregelungen noch Maskenpflicht wurden bei der Demonstration eingehalten. In anderen Städten Sachsen-Anhalts gab es ebenfalls mehrere, teils unangemeldete Demonstrationen. In Magdeburg versuchte ein Teil der knapp 1500 DemonstrantInnen zum Landtag zu kommen. Der MDR berichtet, dass die Demonstration daraufhin von der Polizei aufgelöst wurde. Unter den DemonstrantInnen waren mehrere erkennbar Angehörige der Neonazi- und QuerdenkerInnen-Szene. Verschiedene rechte Gruppen hatten über soziale Netzwerke zur Beteiligung an den Protesten aufgerufen. Die Abschiebemaschinerie läuft auch in der Corona-Pandemie ungerührt weiter. Am 23. November wurden 32 Menschen, die in Deutschland und Österreich gelebt haben, nach Nigeria abgeschoben. Und das, obwohl dort verschiedene politische und wirtschaftliche Konflikte herrschen. In Lagos angekommen, mussten die 32 Personen erstmal in Corona-Quarantäne in ein Hotel. Was nun nach der Quarantäne mit ihnen passiert, ist nicht zu beantworten. Vermutlich werden die meisten Menschen mittellos auf der Straße landen, denn ihnen wurden von den deutschen und österreichischen Behörden und Polizeikräften verwehrt, ihre Kleidung und ihr Geld mit nach Nigeria zu nehmen.
Am 23. November, also vor 2 Wochen, startete der Airtanker GVJGL um 8.49 Uhr früh am Morgen in Düsseldorf. An Bord des Flugzeugs 32 Menschen, die aus Deutschland und Österreich abgeschoben wurden. Ziel: Lagos in Nigeria. Lagos mit über 14 Millionen EinwohnerInnen, die größte Stadt Nigerias. Im Gegensatz zur Hauptstadt Nigerias, Abuja, ist Lagos noch zu bereisen. Doch Nigeria ist nicht sicher. Rex Rosa von der zivilgesellschaftlichen Initiative Refugees for Refugees warnt vor der Unsicherheit im Land.
In Ägäer gibt es eine große Situation von Unsicherheit. Die Armutssituation ist schon weit bekannt und die Unsicherheitssituation ist, was in den letzten Jahre betrieben wurde. Aber trotzdem schieben die deutschen Bürger die Leute hin, obwohl die einfach zu viel Reisewarnung gibt, dass Nigeria im Moment mit Unsicherheitssituation betroffen ist.
Auch das Auswärtige Amt in Deutschland warnt vor einer Einreise nach Nigeria. Grund dafür sind verschiedene Konflikte. Zum einen leidet der Nordosten Nigerias noch immer unter den organisierten Raubzügen der Islamistenmiliz Boko Haram. Dann schwellen besonders in Zentralnigeria ethnisch geprägte Auseinandersetzungen zwischen sesshaften Bauern und Hirten um die Nutzung von Grund und Boden. Die zunehmend gewaltsamer ausgetragenen Konflikte weiten sich immer mehr in Richtung Süden aus. Im Niger-Delta wiederum, das mit seinen Öl- und Gasvorkommen die zentrale wirtschaftliche Lebensader des Landes ist, hält eine gut organisierte Piraterie sowohl Sicherheitskräfte als auch kommerzielle Schifffahrten in Atem. Und dazu kommt noch, dass landesweit in Nigeria organisierte Kriminalität vorherrscht. Zusammengefasst, Nigeria ist kein Ort, an dem man leben kann. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass viele junge Menschen aus Nigeria flüchten, um in der EU Arbeit und studieren zu gehen, um ein menschenwürdiges Leben zu führen, um nicht in ständiger Todesangst und Armut zu leben. Die Flüchtenden aus Nigeria bewerben sich in Deutschland und Österreich. Sie gehen auf Arbeitsämtern und Behörden, melden ihre Duldung an, suchen Arbeit und/oder beantragen Asyl.
Die meisten Leute, die abgeschoben sind, waren Leute, die auch selber die Pass auch beim Behörde abgegeben wurde. Das heißt, die haben ihre Mitwirkungspflicht an die Ausländerbehörde gemacht. Die haben ihre Mitwirkungspflicht durchgeführt. Das heißt, die haben den Pass beschaffen und haben den Pass auch an die Ausländerbehörde weitergegeben.
Doch obwohl es diese Bereitschaft der Flüchtenden aus Nigeria gibt, fletschen Verwaltungsapparate und Polizeikräfte in Deutschland und Österreich ihre Zähne. Für die Flüchtenden aus Nigeria gibt es keinen Respekt, keine Empathie, keine Duldung.
Die Leute waren festgenommen beim Ausländeramt und dann bis Abschiebehaft und dann danach abgeschoben. Die haben keine Möglichkeiten, ihre Kleidung mitzunehmen. Die haben keine Möglichkeiten, ihr Geld zu Hause mitzunehmen. So, das war einfach richtig schlecht, weil viele beschweren die Situation, dass einfach das Polizei gesagt, dass die Sache holen muss. Sie haben gesagt, nein. Und so, die waren in Abschiebehaft, danach sind die abgeschoben, ohne gar nichts.
Und so werden die 32 Menschen aus Nigeria am 23. November in ein Flugzeug gesetzt und gegen ihren Willen nach Lagos zurückgeschickt. Dort werden die Flüchtenden umgehend in ein Hotel nahe dem Flughafen transportiert, wo sie für 2 Wochen in Corona-Quarantäne eingesperrt sind. Recherchen von Rex Rosa, der bei Refugees for Refugees aktiv ist, ergeben, dass sowohl der Flug als auch die Quarantänezeit in dem Hotel von der Bundesrepublik Deutschland bezahlt wurden.
Nach dem Quarantäne haben die nur vom Manager mitbekommen, dass wer negativ getestet ist, soll vom Hotel raus, und der wer positiv getestet würde, soll, weiß ich nicht, eine Kontaktperson sein. So, aber zum Glück sind alle negativ getestet und die soll auch am Dienstag raus von der Hütte.
Am vergangenen Dienstag wurden also die 32 abgeschobenen Menschen aus ihrer Quarantäne entlassen. Alle mit einem negativen Corona-Test. Doch was nun? Das fragt sich auch Refugees for Refugees. Die meisten abgeschobenen Menschen landen ohne Kleidung, ohne Geld, ohne Orientierung, mit traumatischen Erfahrungen auf den Straßen Lagos. Denn keinem wird dort geholfen.
Die Abgeschobenen bekommen kaum Unterstützung. Es ist anders von den Leuten, der sogenannte freiwillige Rückkehrende, der nicht freiwillig ist, die bekommen ein bisschen etwas Unterstützung. Aber für die Abgeschobenen, die sind einfach die Flughafen gelandet, ausgeworfen. Mutter, Kinder, zum Glück in diese Maßnahme war kein Frau und kein Kind. Aber vorher war immer Situation mit Frauen, Kindern, auch in solche Situationen, die wir immer wieder Übernachtungsmöglichkeiten geschafft haben. damit die weiter in ihr, zu ihrer Familie oder irgendwelche Region gehen sollte.
Das war ein Beitrag über die kürzliche Abschiebung von 32 Menschen nach Nigeria. Trotz der Corona-Pandemie und trotz der militanten Krisen in Nigeria wurden diese 32 Menschen abgeschoben. Wer sie unterstützen möchte, kann Refugees for Refugees unterstützen. Das ist ein Netzwerk aus erfahrenen Flüchtenden, die sich auf verschiedene Art und Weise für AsylbewerberInnen einsetzen. Refugees for Refugees bietet auf Anfrage Begleitpersonen für Behördenbesuche an, berät Flüchtende bei Asylanträgen oder Widersprüchen gegen Amtsbescheide und verweist die AsylbewerberInnen an Gruppen, die ihnen in ihren individuellen Situationen helfen. Mehr Informationen findet ihr unter www.refugeesforrefugees.wordpress.com. Die Gewerkschaft Verdi schätzt die Bedrohung für JournalistInnen und PressevertreterInnen auf Corona-Demos als sehr hoch ein. Die DemonstrantInnen gehen gegen JournalistInnen zum Teil äußerst gewaltbereit vor. Die Hemmschwelle wird immer niedriger. In Berlin und anderen Städten hat es laut Verdi-Experte Jörg Reichel auf ungenehmigten Protestkundgebungen in den letzten Tagen einige Übergriffe auf JournalistInnen gegeben.
Seit dem Beginn der Corona-Beschränkungen im Frühjahr 2020 gibt es sie. Die Corona-Demonstrationen. Ein breites Konglomerat aus ImpfgegnerInnen, EsoterikerInnen und Rechtsextremisten. Die Stimmung auf den Demos, bei denen vielfach neben Reichskriegsfahnen auch Pride- oder Friedenstaubenfahnen wehten, war von Anfang an aufgeheizt. Im zweiten Corona-Winter spitzt sich die Lage auf den Demos immer weiter zu. Gerade JournalistInnen, Freelancer und Fotografinnen werden von Querdenkern auf den Demonstrationen oftmals gewaltvoll attackiert. Jörg Reichel von Verdi begleitet seit anderthalb Jahren die Corona-Demonstrationen. Er beobachtet mit großer Sorge die immer mehr zunehmende Gewalt gegen PressevertreterInnen.
Es ist so, dass im Grunde genommen im Frühjahr, Sommer, sagen wir, aus so rhetorischen, verbalen Angriffen dann auch körperliche Angriffe zugenommen haben. Das war ein steter Prozess, der dadurch entstanden ist oder dessen Freiraum dadurch bestand, dass im Grunde genommen es polizeilicherseits keine Interventionen gab. Es gab bis heute keine Schutzkonzepte und da waren einfach Freiräume auf diesen Demonstrationen, die dann von diesen Corona-Protesten auch genutzt worden sind, frontal eben halt auf TV-Teams fotografierende Kolleginnen eben halt aufzugehen. Das Europäische Zentrum für Medien- und Pressefreiheit in Leipzig hat letztes Jahr annähernd 55 körperliche Attacken auf Journalistinnen festgestellt und 2021 stellen wir auch mit einem Schwerpunkt in Sachsen, aber auch in Berlin vergleichbares Niveau von Angriffen eben halt stellen wir fest.
Für viele JournalistInnen der öffentlich-rechtlichen Medien ist ein Begleitschutz durch mehrere Security-Kräfte auf den Corona-Demos unabdinglich. Viele JournalistInnen, gerade Freelancer oder freie Fotografen, haben für solche Sicherheitsvorkehrungen allerdings kein Budget, so Jörg Reichel von Verdi.
Es ist zum einen notwendiger Schutz, letztendlich damit in so einer TV-Teams frei arbeiten können. Bezahlt werden kann das aber letztendlich nur von Kolleginnen, die bei öffentlich-rechtlichen Sendern beschäftigt sind und dann, wo der Arbeitgeber klassisch Security zur Verfügung stellt, freie Fotografin, freie Videojournalistin, freie TV-Teams, die im Auftrag für private Sender arbeiten, die kriegen das Geld nicht. Und die Aufträge werden nicht so hoch dotiert, dass man sich dann rund um 2-3 Securities leisten kann. Und im Grunde genommen sind es nur vielleicht einer von 10 Journalistinnen am Dreh am Rande von Corona-Protesten, die überhaupt eine Security hat.
Es ist also eine große Minderheit, die überhaupt die Mittel hat, sich vor den aggressiv auftretenden Querdenkern zu schützen. Gerade in Sachsen treten die Corona-Demonstranten selbstbewusst und gewaltbereit auf. In Sachsen sind aufgrund der Corona-Pandemie seit Wochen Demonstrationen verboten. Unbehelligt von den Ordnungskräften finden trotzdem wöchentlich Versammlungen in verschiedenen Städten mit mehreren hundert Teilnehmenden statt. Die Polizei steht oftmals tatenlos daneben und ist auch bei Übergriffen gegen JournalistInnen gerade in Sachsen nicht in Sichtweite. Wie die Lage auf den Berliner Corona-Demos aussieht, schätzt Verdi-Experte Reichel so ein.
In Berlin haben wir eine Polizeiführung, die im Vergleich zu anderen Bundesländern relativ entschieden und relativ energisch niedrigschwellig auf Demonstrationen eingreift. In Sachsen haben wir das glatte Gegenbeispiel davon. Mein Eindruck ist der im Grunde genommen, dass Polizeien versuchen, da eher defensiv beobachtend zu agieren, als eben halt das Überschreiten von roten Linien zu verhindern. Das Entscheidende ist, dass im Grunde genommen genügend Polizeibeamten vor Ort da sind, um auch kurzzeitig zu intervenieren. Es bringt nichts, wenn man wie in Sachsen Medienschutzteam hat, wo dann telefoniert werden muss, wo die Einsatzhundertschaften dann im Grunde genommen an die Journalisten herangebracht werden. Das ist zu langsam, das ist zu statisch. Das zeigt sich auch in Leipzig dann bei Demonstrationen, dass das nur bedingt funktioniert. Was gebraucht wird, sind einfach Polizistinnen, die im Hintergrund relativ dicht an Journalistinnen dran, diese begleiten und dann niedrigschwellig intervenieren, wenn es Bedrängungen und wenn es eben halt Übergriffe gibt.
Alles in allem zeichnet Jörg Reichel von Verdi ein düsteres Bild. Freie JournalistInnen, die sich aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht mehr auf Demonstrationen begeben. JournalistInnen der Öffentlich-Rechtlichen, die nur noch von außerhalb über das Demonstrationsgeschehen berichten können. Was das konkret für die journalistische Arbeit auf Corona-Demonstrationen in Zukunft bedeutet, erklärt Jörg Reichel von Verdi.
Unterm Strich bedeutet das, dass die Journalistinnen sich zurückziehen werden. Es wird dann aber immer natürlich Freelancer geben, die das Risiko eingehen, mit einem wirklich hohen Risiko, dann auch verletzt zu werden. Also wir haben alle Formen von Gewalt, insbesondere auch körperliche Angriffe, Gesicht, Oberkörper, Körper. Das ist bisher, gibt es zum Glück keinen Schwerverletzten. Im Jahr 2021, aus meiner Sicht ist das aber nur eine Frage der Zeit, wenn da mal zugelangt und zugeschlagen wird, dass dann auch tatsächlich jemand sehr verletzt wird.
Soweit Verdi-Experte Jörg Reichel zu den Angriffen auf JournalistInnen und MedienvertreterInnen auf Corona-Demonstrationen. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an Amadeu Antonio. Amadeu Antonio stirbt am 6. Dezember 1990 an den Folgen eines rechtsextremen Angriffs. 11 Tage zuvor wurde er von einer Gruppe Rechtsextremer brutal zusammengeschlagen. 3 bewaffnete Beamte in Zivil beobachteten den Angriff, griffen jedoch nicht ein. 1987 kam Amadeu Antonio als Vertragsarbeiter nach Eberswalde in die DDR. Der 28-jährige gebürtige Angolaner wird von FreundInnen als aufgeschlossener und ruhiger Mensch beschrieben, der die Musik liebt. 5 der Täter wurden zu maximal 4-jährigen Bewährungs- und Haftstrafen verurteilt. Der Fall wurde vor Gericht nicht als Mord, sondern als schwere Körperverletzung mit Todesfolge eingestuft. Die Strafen wären wesentlich höher ausgefallen, wären die Tat als Mord behandelt worden. Amadeu Antonio ist Namensgeber der Amadeu Antonio Stiftung, die sich in seinem Namen für eine offene und demokratische Gesellschaft und gegen Rechtsextremismus einsetzt. Amadeu Antonio wird von der Bundesregierung als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Gerd Himstedt. Der 30-jährige Gerd Himstedt stirbt am 3. Dezember 1991 an den Folgen eines Angriffs von rechtsradikalen Jugendlichen in Hohenselchow in Brandenburg. Der Haupttäter Sven B. wurde zu 7,5 Jahren Haft verurteilt. In dieses Urteil sind weitere Strafen einbezogen. Der Haupttäter war auch am tödlichen Angriff auf Amadeu Antonio 1990 und einem Fall von Körperverletzung beteiligt. Die anderen Täter erhalten Bewährungsstrafen zwischen 6 Monaten und 1 Jahr und 4 Monaten. Gerd Himstedt wird seit 2015 von der Bundesregierung als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Petros und Stephanos C. Am 6. Dezember 2003 sterben die beiden griechischen Brüder Petros und Stephanos C. bei einem Anschlag in Kandel in Rheinland-Pfalz. Sie sind zu diesem Zeitpunkt 22 und 23 Jahre alt. Der Täter legt Feuer im Eingangsbereich des Hauses, in dem ein türkisches Lokal im Erdgeschoss untergebracht ist und mehrheitlich MigrantInnen leben. Er hat in der Tatnacht mit Rechtsextremisten des Nationalen Widerstands Kandel exzessiv getrunken. Der Täter wurde zu 3 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Petros und Stephanos C. werden von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Kolong Yamba. Der 19-jährige gambische Geflüchtete wird am 7. Dezember 1993 im Zug von seinem Sitznachbarn erstochen. Der Täter wird zunächst freigesprochen. 3 Jahre nach der Tat wird er in einem erneuten Prozess zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Kolong Yamba wird von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Christian Sonnemann. Christian Sonnemann lebte im niedersächsischen Katlenburg-Lindau mit den Mitgliedern einer rechten Esoterik-Sekte zusammen, der er jedoch nicht selbst angehörte. Am 8. Dezember 2017 wird der 37-Jährige von einem Mitglied der Sekte aus sozialdarwinistischen Motiven ermordet. Der Täter wurde wegen Totschlags und Störung der Totenruhe zu 8 Jahren Haft verurteilt. Christian Sonnemann wird von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am Freitag organisiert die Initiative Mietenwahnsinn Nord ab 13 Uhr eine Kundgebung vor einem leerstehenden Haus in der Schulstraße, Ecke Maxstraße im Wedding in Berlin. Ebenfalls am Freitag findet in Berlin von 18 bis 20 Uhr ein Workshop zum Thema Polizeikritik statt. Der Workshop findet in der Linie 206 nahe dem U-Bahnhof Rosenthaler Platz in Berlin statt. Es gilt 2G+, also geimpft, genesen plus tagesaktueller Test. Veranstaltet wird der Workshop vom anarchistischen Kollektiv Glitzerkatapult und dem Ignite-Kollektiv. Außerdem gibt es vegane Soli-Sandwiches, Waffeln und Tee. Am Samstag findet in Gera eine antifaschistische Demo statt. Die militanten neofaschistischen Gruppen der Neuen Stärkepartei planen am Samstag Aufmärsche in Gera, Erfurt, Magdeburg und Rheinhessen. Um gegen den Neonazi-Aufmarsch auf die Straße zu gehen, ist der Treffpunkt um 14 Uhr am Stadtmuseum in Gera. Die OrganisatorInnen bitten darum, vor der Teilnahme einen Schnelltest zu machen und während der Demo FFP2-Masken zu tragen und Abstand zu halten. Am Dienstag, den 14. Dezember, findet um 18 Uhr ein digitaler Vortrag statt, unter dem Titel »Instrumentelles Erinnern im antifaschistischen Staat – zur Kritik der offiziellen Erinnerungskultur«. Der Vortrag untersucht die NS-Aufarbeitung in der DDR und will begründen, warum es sich dabei um eine instrumentelle Erinnerungspolitik handelte. Organisiert wird die Veranstaltung von der DGB-Hochschulgruppe der Uni Leipzig. Wer teilnehmen will, kann sich per E-Mail an dgb-hochschulgruppe@stura.uni-leipzig.de anmelden. Auch am nächsten Dienstag, den 14. Dezember, gibt es zum Abschluss der Kampagne Still Not Loving Police des Leipziger Linksnet Punk, Pop und eine Lesung im Livestream auf YouTube. Los geht's am Dienstag um 19 Uhr. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 9. Dezember 2021.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?